Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zum Futurance Podcast. In dieser Episode tauchen wir in die Welt eines selbstständigen Vermögensverwalters und Versicherungsmaklers ein. Unser heutiger Gast ist gerade einmal 24 Jahre alt, aber bereits erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig. Er hat sich weitergebildet und ist nun ein zertifizierter Generationenberater. Doch was genau macht ein Generationenberater eigentlich? Und warum ist es so bedeutend für den Endkunden? Denn in diesem Bereich kann niemand alles abdecken und die Kunden sind äußerst dankbar für Experten, die ihnen zur Seite stehen. Doch es geht nicht nur um Vermögensverwaltung. Unser Gast wird auch die Unterschiede zwischen Spekulieren und Investieren in Kapitalanlagen näher bringen. Erfahrt auch, warum er sich dazu entschieden hat, in dieser Branche aktiv zu sein und warum Vermittler auch in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Aber wie können junge Menschen erreicht werden? Welche Strategien und Ansätze können verwendet werden, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen? Und was ist die Rolle von Finanzfluencern in diesem Zusammenhang? Zu guter Letzt werden wir uns in die Zukunft der Vergütungssysteme für Vermittler ansehen. Wie können neue Modelle ausschauen und welche Auswirkungen hätten sie auf die Branche? All das und noch viel mehr erwartet euch in dieser spannenden Episode. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Heute wieder mit einem neuen Gast. Wer bist du?
Hallo, ich bin Stefan Biberacher, bin 24 Jahre alt und als selbstständiger Vermögensverwalter und Versicherungsmakler aktiv. Zu meiner Ausbildung. Also ich war 3 Jahre an der dualen Hochschule in Heidenheim und mit der Bachelorarbeit habe ich mich dann schon auf die Bereiche Kapitalanlage und Altersvorsorge spezialisiert. Vor einem halben Jahr habe ich dann auch die Weiterbildung zum Generationenberater gemacht. Neben der Arbeit bin ich leidenschaftlicher Skifahrer, Fußballer und auch Musiker.
Stefan, schön, dass du hier bist. Jetzt gleich die Frage zu Beginn an dich. Was war denn das Thema deiner Bachelorarbeit ganz genau?
Also im Thema meiner Bachelorarbeit ging es darum, wie denn eigentlich die Altersvorsorge in Deutschland aufgestellt ist. Was gibt es da für Verbesserungsmöglichkeiten und auch für den Kunden, wie kann er eigentlich sein Geld anlegen, damit er dann im Alter nicht von der Altersarmut auch gefährdet wird.
Spannend. Und jetzt hast du noch gesagt, du hast vor einem halben Jahr die Weiterbildung zum Generationenberater gemacht. Was macht denn ein Generationenberater überhaupt?
Ja, richtig. Also der Generationenberater hat die Aufgabe, die Liquiditätsrisiken in der Pflege, aber auch im Erbfall im Voraus zu eliminieren. Also geht es darum, damit man dann nicht einfach ein Haus verliert oder verkaufen muss im Erbfall oder es auch keine Erbengemeinschaft gibt. Neben der Strukturierung des Vermögens geht es aber auch um die medizinischen Vorkehrungen in Form von Vorsorgevollmachten oder auch Patientenverfügung, wo die Kunden genau festlegen, was im Ernstfall passieren sollte. Wir dürfen jetzt keine Rechtsberatung geben, sind allerdings das Bindestück zwischen dem Kunden, dem Steuerberater und dem Notar. Wie auch im Fußball gilt, wenn es Spielregeln gibt, ist für alle Beteiligten einfacher.
Stefan, sehr, sehr interessant. Generationenberatung, ein zukunftsträchtiger Markt. Was war der Anlass bei dir? Wie bist du darauf gekommen, dass du dich da in dem Bereich gerade weiterentwickeln möchtest?
Also bei mir war es so, durch das, dass mein Vater auch in der Branche aktiv ist, hat der da vor 10 Jahren schon so eine Weiterbildung gemacht. Und da ist das Interesse dann einfach auch gekommen. Innerhalb von dem Maklerverbund, wo ich auch mit dabei bin, haben hier schon über 35 Makler auch den Generationenberater gemacht. Und so bin ich dann eigentlich darauf gekommen, den dann auch zu machen. Ja.
Was würdest du denn sagen hinsichtlich der Kunden? Wird das bereits angenommen, das Thema Generationenberatung? Oder ist das noch was, wo man die Kunden erst aktiv drauf stoßen muss?
Also ich habe gemerkt, seitdem ich in der Generationenberatung aktiv bin, wenn man das aktiv beim Kunden anspricht, sind die froh, hier einen Ansprechpartner zu haben, weil sie sonst gibt es einfach keinen, der in dem Bereich alles abdecken kann. Der Steuerberater halt nur die steuerliche Seite, der Notar nur die Notararbeiten und wir können hier halt als Berater aktiv werden, um alles abzudecken.
Stefan, jetzt haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon einiges über dich erfahren. Jetzt noch die Frage an dich, warum bist du denn eigentlich in diesem Podcast?
Ja, ich habe an der dualen Hochschule in Heidenheim studiert. Der Jürgen Hilb war eben mein Studiengangsleiter und ich bin hier da, um die Branchenattraktivität auch ein wenig zu steigern.
Sehr schön, Stefan. Ja, das mit der DHBW-Vergangenheit, das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Da sitzen wir alle im selben Boot. Das ist, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Jetzt habe ich eine Frage an die Leute, die aus Heidenheim immer kommen. Und zwar, was ist denn deine liebste Erinnerung an die Zeit in Heidenheim?
Ja gut, neben den Studienkollegen und den vielen Wintereinbrüchen im schönen Heidenheim war es natürlich sehr attraktiv, dass die Dozenten an der Dualen Hochschule aus der Praxis für die Praxis unterrichten. Mit teilweise über 30 Jahren im Beruf konnten wir hier schon einiges an Erfahrung auch mitnehmen.
Stefan, jetzt haben wir ja schon gehört, wo du aktuell unterwegs bist in der Branche und auch, dass dein Vater in der Branche aktiv ist. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du in die Versicherungsbranche gekommen bist?
Also ursprünglich war es so, mit 16, 17 hat sich das Interesse zum Thema Kapitalanlage entwickelt. Durch das, dass mein Vater Geschäftsführer von einem Maklerunternehmen ist, war es dann relativ schnell klar, an wen ich mich dann auch wende mit meinen Fragen. Später hat sich dann nach dem Abitur so die Entscheidung zwischen dualem Studium und Ausbildung gestellt. Ich habe mich dann im Endeffekt für das duale Studium entschieden. Der Hintergrund war, beides dauert circa 3 Jahre, aber ich hatte mit einem dualen Hochschulstudium einfach die Möglichkeit, im Master dann vielleicht noch in eine andere Richtung zu gehen, wenn mir die Beratungstätigkeit oder der Außendienst oder die komplette Versicherungsbranche jetzt doch nicht gefallen hätte.
Stefan, was war es denn? Weißt du noch, was es war, was dich am Thema Kapitalanlage fasziniert hat?
Ja, man hat das ja immer so gelesen, das Geld kann für einen selbst arbeiten oder ja, wie funktionieren Aktien, wie funktioniert der Aktienmarkt? Das waren so anfänglich die Fragen, die sich mir gestellt haben.
Und welche Einblicke hattest du durch deinen Vater, bevor du dann selbst in der Branche gestartet bist?
Ja, hier hatte ich natürlich noch nicht den tiefen Einblick am Anfang, den ich mir jetzt die letzten 6 Jahre aufgebaut habe. Aber ich habe relativ schnell gemerkt zu den Themen, dass es schon wesentliche Unterschiede gibt zwischen Spekulieren und Investieren.
Was würdest du sagen, wenn man es versucht runterzubrechen? Was sind denn die wesentlichen Unterschiede?
Ja, auf der einen Seite Spekulieren, eher der kurzfristige Erfolg im Vordergrund, beim Investieren dann schon der langfristige Erfolg.
Jetzt hast du bei uns in Heidenheim ja BWL Versicherung, Versicherungsvertrieb, Finanzberatung studiert, also genau das passende Studium. Jetzt höre ich von dir sehr viel zum Thema Kapitalanlagen, Generationenberatung, natürlich sehr, sehr interessant. Bist du denn jetzt hauptsächlich in diesem Investmentbereich aktiv oder auch noch in dem gelernten Versicherungsbereich? Wie sieht das aus?
Also wir bei uns, wir haben den ganzheitlichen Ansatz, sowohl im Versicherungsbereich als auch im Kapitalanlagebereich die Kunden zu beraten, dass er einfach alles aus einer Hand bekommt.
Stefan, jetzt haben wir schon gehört, du bist sehr, sehr gut unterwegs in der Branche. Du bist sehr, sehr tief drin. Du hast dich auch als Generationenberater bereits weitergebildet. Deswegen meine fast eher rhetorische Frage, warum bist du in der Branche geblieben oder warum bist du noch in der Branche? Was hält dich in der Branche?
Ja, ganz einfache Frage, weil es mir Spaß macht, Leuten zu helfen. Und ich habe selbst gesehen, welchen Mehrwert oder Hilfestellung man in der Beratung geben kann. In der Schule wird hier leider wenig bis gar nichts gelehrt und es ist extrem viel Halbwissen unterwegs. Und als unabhängiger Versicherungs- und Finanzmakler sehe ich mich als Coach, also als verlängerter Arm meiner Kunden, die optimale Lösung dann auch im Finanz- und Versicherungsdschungel zu finden. Durch die Unabhängigkeit als Makler kann ich ohne jetzt eine bestimmte Gesellschaft oder eine Bank gebunden zu sein, den kompletten Markt überblicken und für jeden Bedarf individuell einfach schauen, was passt am besten, ob das jetzt für Firmenkunden oder Privatkunden ist. Und durch das Expertengremium bei der Proma kann ich jetzt auch mit 6 Jahren Berufserfahrung alle Bereiche abdecken, auch wenn ich nicht in jedem Bereich schon topfit bin. Das kann nach 6 Jahren wahrscheinlich keiner von sich behaupten. Und wir sind hier einfach im Schlaraffenland von Arbeitskraftabsicherung oder Gesundheitsprüfung bis hin zu stiftungsähnlichen Verträgen mit freier Kapitalanlage, können wir auf dem ganzen Klavier spielen. Und um auf die Frage zurückzukommen, das alles trägt eben dazu bei, dass ich jetzt hier in der Branche noch geblieben bin und auch in Zukunft gerne in der Branche arbeiten werde.
Dann von mir nochmal eine kleine Rückfrage. Jetzt arbeitest du da mit deinem Vater zusammen in der Firma oder teilweise zusammen über die Generation hinweg. Wie läuft das denn? Manchmal hat man ja so ein bisschen das Problem Vater und Sohn oder Vater und Töchter, Mutter und Töchter. Ihr kommt aber, glaube ich, gut zurecht, so wie ich das mitbekomme.
Ja, wir kommen sehr gut zurecht. Wir haben auch den großen Vorteil, dass wir so ein Bindestück noch mit drin haben. Also die Christina Jasmer, die hat schon 14 Jahre vor mir das Studium gemacht. Und die Generationen wurden so ein bisschen verbunden miteinander.
Jetzt hast du gesagt, es macht dir besonders Spaß, auch Leuten zu helfen. Jetzt haben wir natürlich auch viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch keinen wirklichen Bezug zur Branche haben und deswegen diesen Podcast hören. Wann war es denn für dich so die erste Erfahrung oder die Erfahrung, an die du dich zurückerinnerst, wo du wirklich verstanden hast, okay, in dem Beruf geht's tatsächlich darum, Leuten zu helfen und das, was ich mache mit meiner Arbeit, das hat einen Sinn, der vielen Leuten einfach in ihrem tatsächlichen Leben weiterhilft?
Ja, das war mir eigentlich relativ schnell klar, durch das, dass ich in der Praxisphase schon an der dualen Hochschule an der Seite von der Christina Jasmer in der Beratung mit dabei war und da natürlich schon erfahren konnte, welchen Mehrwert man hier den Kunden, auch gerade den jungen Kunden, einfach bieten kann.
Jetzt bist du natürlich als menschlicher Berater nicht mehr nur mit anderen Menschen im Wettbewerb, sondern der digitale Wettbewerb, digitale Vertriebswege, die spielen eine immer größere Rolle. Wie siehst du denn den zukünftigen Wettbewerb mit digitalen Vertriebswegen oder Insurtechs?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass weniger beratungsintensive Versicherungen, wie beispielsweise eine Kfz oder eine Haftpflichtversicherung, in Zukunft auch über den digitalen Vertriebsweg abgeschlossen werden. Die Frage ist immer, ob der Kunde dann im Leistungsfall mit seiner Entscheidung immer noch glücklich ist, weil hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn er halt nur eine Schadenshotline hat, an die er sich hinwenden kann, ja, muss der Kunde im Endeffekt selber entscheiden, ob er das will oder ob er dann eine Vertrauensperson hat, die dann den kompletten Schaden, den Leistungsfall dann auch komplett abwickelt.
Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, warum werden denn Vermittler jetzt in Zukunft weiterhin relevant bleiben?
Ja, das ist jetzt genau das Gegenstück zu der vorherigen Frage, also gerade bei beratungsintensiven Versicherungen wie der Berufsunfähigkeitsversicherung oder der eigenen Altersvorsorge werden Vermittler auch weiterhin sehr wichtig bleiben. Es gibt einfach unglaublich viele Parameter, die es individuell zu beantworten gibt, um das maßgeschneiderte Konzept dann auch für den Kunden auszuarbeiten. Ein weiterer Punkt ist auch, dass viele Menschen erst durch die Beratung eines Vermittlers den Bedarf der ein oder anderen Versicherung für sich erkennen. Das heißt, nur durch die Möglichkeit, jetzt eine Versicherung online abschließen zu können, dann wird die Beratung bei einem Vermittler nicht ersetzt.
Alles klar. Stefan, vielen Dank. Das finde ich ist ein super wichtiger Aspekt. Und jetzt bist du ja auch erst in Anführungszeichen 24. Wir sind beide noch junge Menschen. Viele Vermittler stehen ja vor der Herausforderung, junge Menschen jetzt überhaupt erstmal zu erreichen. Deshalb die Frage an dich, wie können Vermittler junge Menschen erreichen, die es gewohnt sind, mit 3 Klicks zum Beispiel Aktien zu traden?
Ja, in der Beratung merke ich auch immer häufiger, dass gerade bei jungen Kunden der Kontakt mit Aktienfonds oder ETFs vorhanden ist. Oftmals werden hier ETFs bespart oder einzelne Aktien wie Tesla oder Amazon gekauft. Wenn man allerdings näher nachfragt, kennen sich die wenigsten Kunden dann auch wirklich im Detail aus. Also schon mit einfachen Fragen, wie ob der ETF synthetisch, physisch, als Kurs- oder Performance-Indize geführt wird, können die meisten Kunden schon gar keine Antwort geben. Und hier kann man den Kunden schon relativ gut erreichen, da das grundsätzliche Interesse für das Investieren in Aktien vorhanden ist. Häufig werden aber eben diese jungen Menschen von Gier und Angst geleitet, was im Finanzbereich ein absoluter Renditekiller ist. Weil läuft der Markt schlecht, wird aus Angst vor Verlusten nicht mehr investiert, im schlimmsten Fall werden sogar Anteile verkauft. Auf der anderen Seite läuft der Markt gut, will jeder dabei sein. Die Gewinne werden dann aber kaum abgeschöpft. Mit dem richtigen Konzept und dem richtigen Finanzberater können Panikverkäufe vermieden werden und die Renditen langfristig gesteigert werden.
Jetzt sind ja im Social Media mittlerweile auch recht viele sogenannte Finanzinfluencer oder Investmentinfluencer unterwegs, also Personen, die eigentlich gar nicht unbedingt aus der Branche kommen, aber trotzdem Tipps geben, um zu traden, zu zocken, möglichst schnell Geld zu verdienen, finanziell unabhängig zu werden. Und wie ich es auch so mitbekomme, sind viele Jüngere auch, teilweise auch älter, aber vor allem Jüngere, davon recht angetan, begeben sich da so ein bisschen in die Spiellaune. Was würdest du denn solchen jungen Menschen, die zu dir in die Beratung kommen, sagen, warum es vielleicht doch besser wäre, einen Teil oder einen Großteil oder auch alles strategisch anzulegen, jetzt mit einer vernünftigen, langfristigen Investmentberatung?
Das ist eben genau der Unterschied, den ich am Anfang schon erläutert habe, zwischen Spekulieren und Investieren. Mit dem ganzen Online, auf Instagram, die ganzen Berater, die da aktiv sind, wo dann die Kunden eigentlich nur irgendwas nachspielen, das bewegt sich natürlich schon im Bereich Spekulieren. Einfach einen kurzfristigen Erfolg zu haben, kann aber auch passieren, dass es in Komplettverlust endet. der Kunde kann hier schon Erfahrungen machen, sollte aber nicht den Großteil seines Geldes anlegen. Da gibt es einfach wichtigere Sachen wie Vermögensaufbau, spätere Hausbau oder dann auch die eigene Altersvorsorge. Und da sollte man dann schon einen Berater mit an die Hand nehmen.
Finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der hier gerade genannt wird. Ich glaube nämlich selbst auch diese Finfluencer-Szene und alles, was so um das Thema Finanzinfluencing geht, da wird so viel Schwachsinn verbreitet und da wird so viel gefährliches Halbwissen in den Raum geschmissen, das mehr kaputt macht, als es was bringt. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, auch für die jungen Menschen, das Geld, das die verlieren, das ist ja nicht weg, sondern das wechselt einfach nur den Besitzer. Und am großen Kapitalmarkt, an der Börse, am Sekundärmarkt, so, da ist es häufig so, dass man, oder ist es immer so, dass man gegen institutionelle Anleger spielt, die natürlich einen Informationsvorteil auch haben. Und ich glaube, dass da sehr viel Fehleinschätzung seitens der jungen Menschen besteht, weil es ihnen auch falsch suggeriert wird. Und das kann man ihnen noch gar nicht zum Vorwurf machen. Deswegen finde ich super, dass wir heute sprechen, um eben auch zu zeigen, was für einen Sinn es macht, sich mit einem Berater an den Tisch zu setzen, wirklich mal die eigene Lebenssituation und die Bedarfssituation wirklich auch selbst erstmal zu verstehen und dann eine Entscheidung zu treffen, die auf einer wirklichen fundierten Entscheidungsgrundlage basiert. Deine Erfahrung jetzt noch mit jungen Menschen, was meinst du, welche Services wünschen die sich so rund um Versicherungs- und Finanzprodukte?
Ja, die jungen Menschen, die wünschen sich einen Ansprechpartner, also der ihnen mal einen Überblick gibt über die relevanten Versicherungen beziehungsweise auch passende Anlagemöglichkeiten und auch bei einem Leistungsfall dann eng Seite an Seite unterstützend tätig sind. Da sich die Situation des Kunden aber über die Jahre ändert, ist auch ein regelmäßiger Austausch unabdingbar, damit der Kunde in jeder Lebenslage die notwendige Unterstützung erfahren kann.
Jetzt sprichst du mit der dauerhaften Betreuung, mit der bedarfsgerechten Betreuung schon ein sehr wichtiges Thema an, das auch in der Branche seit ich ein Teil der Branche bin, seit über 5 Jahren, permanent eigentlich diskutiert wird. Es ist eine der großen Herausforderungen, der Konflikt zwischen, okay, ich möchte als Verkäufer überleben und erfolgreich sein und ich möchte den Kunden wirklich bedarfsgerecht beraten. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen unserer Branche und wie würdest du diese Herausforderungen auch lösen?
Ja, da gibt's natürlich mehrere Herausforderungen. Auf der einen Seite die gestiegene Transparenz und die erhöhte Preissensibilität der Kunden, die auch natürlich durch die Vergleichsportale kommt, aber auch mögliches Provisionsverbot, gerade für junge Vermittler, aber auch der hohe Altersdurchschnitt der Berater und natürlich auch das schlechte Image der Branche.
Stefan, was denkst du, inwieweit ist die Branche vielleicht selbst für das schlechte Image verantwortlich oder wie weit ist das unfairerweise von außen herangetragen? Was würdest du dazu sagen?
Ja gut, früher gab es mal im Vertrieb den Spruch, anhauen, umhauen, abhauen. Der trifft es wohl ganz gut. Also meiner Einschätzung nach liegt das Problem hauptsächlich an den schwarzen Schafen, die wohl jede Branche hat, die aber nicht das Kundenwohl im Auge haben. Anders als in anderen Branchen geht es aber im Versicherungs- und Finanzbereich nicht um irgendein Produkt, sondern um die eigene Altersvorsorge oder den eigenen Vermögensaufbau. Hier hat der ein oder andere in der Vergangenheit durch schlechte Beratung auch Geld verloren und das Image hält sich bis heute. Wenn man wie aktuell mit mehreren Wochenendkursen Versicherung vermitteln darf, sollte man sich auch nicht wundern, meiner Meinung nach. Und hier sollte es vielleicht auch eine Mindestvoraussetzung geben, um in der Branche überhaupt beratend tätig zu werden.
Das finde ich ist super wichtig. Vor allem, du hast auch gesagt, es geht um das Provisionsverbot, das im Raum steht. Da würde ich gleich die Frage vom Jürgen gerne nochmal aufgreifen. Was denkst du denn, inwiefern sind wir da als Branche selbst dran schuld, dass wir überhaupt so mit diesem potenziellen Verbot konfrontiert sind?
Ja, die ganze Diskussion hat ihren Ursprung natürlich im Lebensversicherungsbereich. Es gibt und gab Produkte wie beispielsweise die Restschuldversicherung, bei denen hohe Abschlussprovisionen an die Vermittler ausbezahlt wurden. Vorwürfe gehen hier vor allem auf den Provisionstrieb zurück und halten Vermittlern vor, bevorzugt die Produkte mit höheren Abschlussprovisionen zu vermitteln.
Jetzt kennen wir mit Sicherheit alle drei Makler, die trotz ihrer rechtlichen Stellung auch, sage ich mal, vielleicht nicht immer die beste Empfehlung im Sinne des Kundenwohls treffen. Deshalb gibt's auch Leute oder Stimmen, die sagen, okay, es ist ein Systemfehler, also wir setzen einfach über die Abschlussvergütung die falschen Anreize. Wie könnten denn neue Vergütungssysteme aussehen, damit ein Provisionsverbot überflüssig wird?
Ja gut, der Trend geht mittlerweile ja schon klar zu niedrigeren Abschlussprovisionen und längeren Haftungszeiten, also Haftungszeit bedeutet, dass man bei Vertragskündigungen in den ersten Jahren auch Provision anteilig zurückbezahlen muss. Es gibt jedoch auch Tarife, bei denen wesentlich weniger oder sogar gar keine Abschlussprovision anfallen. Dafür eine leicht höhere Bestandsprovision. Das bedeutet natürlich auch für den Kunden langfristig einen besseren Bestandsservice des jeweiligen Maklers, aber erst dann auch früher in der Gewinnzone, weil die anfänglichen Kosten gedrückt werden oder auch komplett wegfallen.
Jetzt ist dieses Thema Vergütung ja auch im Kundenkreis in aller Munde. Jeder hat schon mal was davon gehört. Ja, die Versicherungsvertreter und Makler, die verdienen ja so viel Geld mit den Abschlussprovisionen. Wie gehst denn du damit um, wenn du mit solchen Vorurteilen konfrontiert wirst?
In erster Linie finde ich es natürlich sehr schade, weil die Wichtigkeit der Branche vielen nicht bewusst ist. Sofern ich die Möglichkeit dann bekomme, kläre ich die Leute natürlich auf, woher die Vorurteile rühren und zeige auf, dass es in der Beratung große Qualitätsunterschiede gibt. Unsere Kunden wissen, was sie an uns haben. Die hohen Empfehlungsraten sprechen da für sich.
Stefan, im Markt gibt es ja nicht nur Freimakler, Versicherungsvermittler etc., sondern auch die sogenannten Vergleichsportale, die immer stärker werden, wo man also draufgehen kann, schauen kann, was sind potenziell die besten Tarife und das direkt abschließen kann. Was ist denn deine Meinung dazu, zu diesem Phänomen, das sich ja relativ stark verbreitet hat in Deutschland in den letzten Jahren?
Ja, die Vergleichsportale haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Heutzutage wird ja alles verglichen. Dem Kunden muss jedoch klar sein, dass das Zustandekommen der Sternchen und der Rankings oftmals nicht auf den ersten Blick erkennbar ist und viel wichtiger, ob das Produkt dann auch auf seine individuelle Situation passt. Bei Spezialfällen wird eine Beratung immer gebraucht werden. Jetzt ist die Frage, ob der Kunde das mit einer Hotline oder mit einer Vertrauensperson, die man eventuell vielleicht auch persönlich kennt, das entscheidet. Der Kunde muss es im Endeffekt selber für sich ausmachen. 0815-Berater, der sich nicht großartig weiterbildet, wird langfristig wohl nicht überlebensfähig sein.
Was würdest du denn sagen von deiner Einschätzung aus? Greifen auf Vergleichsportale jetzt eher jüngere Kunden zu oder eher die älteren? Oder ergibt es da gar keinen Unterschied?
Die Vergleichsportale greifen natürlich eher auf die jüngeren Menschen zu. Aber es zeigt sich auch, dass mittlerweile fast jeder vorab mal vergleicht. Und es zeigt sich aber auch, dass die Leute oftmals erst vergleichen im Internet und dann aber auch zu einem Berater kommen.
Würdest du denn sagen, das Phänomen, ich schaue mir Versicherungsbedingungen, Produkte, Preise im Internet an und gehe dann zu meinem Vermittler oder Makler, würdest du sagen, das hat es die Arbeit des Versicherungsmaklers, des Versicherungsvermittlers schwerer gemacht oder vielleicht sogar leichter, weil die Leute ja besser informiert sind? Was würdest du sagen?
Also meiner Einschätzung nach hat es das Arbeit natürlich einfacher gemacht, weil der Kunde schon informiert herkommt. Andere Berater, die vielleicht nicht so tief in den einzelnen Themen drin sind, die haben es natürlich wieder schwerer, weil der Kunde eventuell was weiß, was der Berater nicht weiß.
Ich denke, es kommt hier auch vollkommen richtig darauf an, wie gut der Makler oder Vermittler ausgebildet ist, weitergebildet ist und im Markt sich auskennt. Wenn also der Kunde am Ende mehr weiß als der Vermittler, dann ist es natürlich irgendwo problematisch oder vielleicht sogar peinlich und dann wird wahrscheinlich der Vertragsabschluss nicht zustande kommen. Wenn aber der Vermittler hinterher noch eine Art Sparringspartner ist und Experte, der den Kunden bestärkt in seiner Meinung, ergänzt, dann ist es natürlich eine optimale Win-Win-Situation. Sehe ich genauso.
Da würde ich gerne gleich noch mit einspringen. Ich finde nämlich auch, es gehört mittlerweile eigentlich zu einer guten Terminvorbereitung dazu, zumindest wenn man am Anfang in der Branche ist, dass man sich einfach mal mit den Daten des Kunden auf den Termin, mit dem man sich vorbereitet, dass man einfach mal guckt, okay, was bietet denn Check24 dem an oder würde mir jetzt anbieten, wenn ich einfach aus der Perspektive des Kunden da jetzt mal nach meiner Absicherungslösung suche. Und ich habe es nämlich in meiner Zeit im Agenturvertrieb am Anfang auch so kennengelernt. Ich war total überfordert damit, wie gehe ich jetzt damit um, wenn mich der Kunde mit Check24 und dem Preisvergleich konfrontiert. Und ich glaube, da braucht es auch echt mehr Souveränität von den Vermittlern und vielleicht auch einfach mal ein bisschen diesen Schritt mehr in der Vorbereitung, um dann auch wirklich sattelfest zu sein. Weil das ist ja genau der Punkt, den der Stefan jetzt so schon so schön dargestellt hat. Der Unterschied zum Vergleichsportal ist der Service drumherum. Und wenn ich natürlich als Vermittler auch keine Argumente dafür habe, wieso mein Service-Nutzen jetzt so hoch ist, dass du es bei mir trotzdem abschließen solltest, dann muss ich auch ehrlich sagen, bin ich vielleicht auch nicht der Richtige oder ich bin vielleicht für den Kunden jetzt gerade nicht der Richtige. Aber jetzt haben wir über Vergleichsportale gesprochen, wir haben über die Maklerschaft gesprochen, wir haben über ganz viele Themen schon gesprochen. Jetzt gibt's ja auch im Markt bei uns ganz viele verschiedene Konstellationen. Ihr seid ein riesengroßes Maklerunternehmen. Ihr habt, glaube ich, über 40 Standorte, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch immer noch diese Einzelkämpfer. Und deshalb die Frage an dich, was können denn Einzelkämpfer tun, aus deiner Meinung nach, damit sie im Wettbewerb auch zukünftig bestehen können?
Ja, der Einzelkämpfer wird es langfristig schon schwer haben. Also meiner Meinung nach sollte er sich schon einem Maklerpool oder zumindest einem Expertengremium anschließen, um für den Kunden dann auch die bestmögliche Beratung bieten zu können. Eine Einzelperson wird nie in allen Bereichen topfit sein. Und grundsätzlich sollte sich der Einzelkämpfer versuchen, breit aufzustellen, sprich die Einnahmen auch auf mehrere Säulen verteilen. Einmal auf den Sachversicherungsbereich, Lebensversicherung, Krankenversicherung, aber auch Baufinanzierung und Kapitalanlagen. Falls einzelne Segmente in Zukunft hier wegfallen oder auch von der Provision wegfallen, wird nicht gleich die komplette existenzielle Grundlage entzogen.
Das heißt, du sagst tatsächlich eher weg von der Spezialisierung hin zur Generalisierung oder wie darf ich das verstehen?
Ja, grundsätzlich sollte sich der Makler natürlich in einem Bereich schon sehr gut auskennen, ein Experte sein, trotzdem die ganzheitliche Beratung im Sinn haben und den Kunden allumfassend beraten können.
Damit ich den Kunden allumfassend beraten kann, muss ich mich, wie wir vorher schon auch festgestellt haben, vor allem auch weiterbilden. Da sehen wir alle drei einen ganz wichtigen Bestandteil der Zukunft unserer Branche. Worauf sollte denn der Fokus in der Weiterbildung liegen?
Ja, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man sich da weiterbildet, wo man sich auch gut auskennt, um dann auch ein Experte in dem Bereich zu werden oder auch der Bereich, der einem Spaß macht. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit sehr gute Erfahrungen rund um das Thema Generationenberatung gemacht. Die Vermögen sind vorhanden, die Menschen haben hier aber keinen richtigen Ansprechpartner. Und hier kann man eben als Bindeglied zwischen Steuerberater, Notar und Kunden agieren. Somit hat der Kunde einen großen Mehrwert.
Jetzt sehen wir ja oder haben wir auch gesehen hier in unserem Gespräch, du bist sehr, sehr aktiv in der Branche. Du hast eine gewisse Wirksamkeit, du hast Spaß an der Arbeit und dich erfüllt es. Wie können wir denn die Attraktivität unserer Branche grundsätzlich für junge Leute steigern, die jetzt sich überlegen, vielleicht das zu machen oder auch nicht zu machen? Was würdest du denn sagen? Wie könnte man vorgehen als Versicherungsbranche, Finanzdienstleistungsbranche, um mehr jungen Leute in die Branche zu bekommen?
Ja, das Wichtigste meiner Meinung nach wird sein, das Interesse erstmal zu wecken. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, in der Schule werden nicht mal die Grundlagen der Versicherung und Finanzen wirklich erklärt. Und mit einem Schulfach Versicherung und Finanzen könnte da eventuell dagegen gesteuert werden.
Stefan, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr spannenden Einblicke. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mich heute mit dir zu unterhalten. Und wir haben zum Abschluss an unsere Gäste immer noch drei schnelle Fragen. Die würde ich dir jetzt auch gerne noch stellen. Und zwar die erste. Würdest du deinem besten Freund raten, in die Versicherungsbranche zu kommen?
Ja.
Sehr schön. Sehr prägnante Antwort, das finde ich gut. Wann ist für dich ein Arbeitstag gelungen?
Wenn ich dem Kunden dann auch einen Mehrwert gegeben habe.
Und was liebst du am meisten an deinem Job?
Dass man tagtäglich mit anderen Menschen zu tun hat und auch so einfach dann viel in der Kundenberatung mitbekommt, was auch jetzt nicht immer mit Versicherung und Finanzen zu tun hat.
Stefan, tausend Dank für deine Offenheit und für die wirklich sehr spannenden Einblicke. Jetzt bin ich mir ganz sicher, nach dem Gespräch haben viele Leute Lust, sich mit dir auszutauschen. Wie kann man dich denn erreichen? Wo kann man sich am besten mit dir vernetzen?
Ja, entweder auf Xing oder natürlich über unsere Homepage, wo dann auch meine E-Mail-Adresse steht, wo sich die Leute dann auch melden können.
Stefan, vielen Dank auch von meiner Seite. Wieder sehr, sehr informativ. Ich freue mich sehr, dass du dich so positiv entwickelt hast. Ich denke, wir werden noch sehr viel Positives von dir hören. Und weiterhin viel Erfolg, alles Gute und bis bald.
Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.